Willkommen zu unserem dritten Vortrag. Von Vortrag zu Vortrag wird der Saal voller, also die Vorträge interessanter. Und wenn es um Standards geht und man hat so einen Fensterbauer mit im Boot, dann wird es kompliziert mit Standards. Hören wir mal, was Herr Becker zu dem Thema zu sagen hat. Viel Spaß bei dem nächsten Vortrag.
Ja, vielen Dank. Es geht um Grenzen einreißen, also das Motto von dem Linux-Tag sind ja Barrieren einreißen, Grenzen einreißen zwischen Office-Dokumentenformaten, ODF, OXML. Ganz heißes Thema, auch aus aktuellen Anlässen. Ganz kurz zu meiner Person, ich heiße Lothar Becker, bin Geschäftsführer der .ries Applications. Ich habe eben mit, wer im Vortrag war, mit Freuden gehört, dass Sun durchaus noch eine Rolle in der Linux-Gemeinde spielt. Wir waren der erste Sun-Software-Partner im deutschsprachigen Raum und haben sehr früh, das war so 2002 etwa, begonnen mit Sun, mit der Sun-Truppe in Hamburg, Werkzeuge zu schreiben, um halbautomatisiert, sage ich mal, von dem Dokumentenformat, auf das ich gleich noch viel eingehen werde, zu wechseln auf damals noch durchaus auch proprietäre Dokumentenformate von StarOffice und OpenOffice später. Also es war schön, mal wieder den Namen Sun zu hören, da haben wir viel mit denen gearbeitet. Am Anfang, Grundsätzliches. Warum sage ich so ein heißes Thema? Sie kennen alle die Story aus München, nicht nur in München, aber im Moment wieder in aller Munde in München. Mir geht es um Grundsätzliches, obwohl ich durchaus an vielen Stellen auch Standpunkt beziehe, auch zur Offenheit Standpunkt beziehe und so weiter. Aber als ich das Logo gesehen habe von dem Linux-Tag, habe ich mich gefragt, geht es denn wirklich darum, Steine zu werfen? Das geht es mir zumindest in dem Vortrag nicht. Es geht darum, Interoperabilität zu besprechen. Es geht durchaus darum, Eigenschaften der einzelnen Formate auch zu besprechen. Auch da werden Sie Meinungen von mir hören. Aber nichtsdestotrotz ist es heute Fakt, dass es ein Microsoft Office und ein zum Beispiel LibreOffice, also Implementierung für ODF gibt. Und beides hat seine Vorteile. Der größte von Microsoft Office ist offenliegend oder ist naheliegend, nämlich die Verbreitung, die langjährige Verbreitung und die zahlenmäßige Verbreitung. Also Sie können etwa davon ausgehen, dass circa 5 bis 7, je nachdem welche Branche man sich anschaut, auch 10% Open-Document-Format benutzt werden und etwas mehr wie 90% eben die Microsoft-Formate. Also nochmal, es geht nicht um Steine werfen, sondern es geht um Zusammenarbeit, um Interoperabilität, aber dabei haben eben beide Welten ihre Eigenheiten, die werden wir uns ein bisschen angucken. Um dem Thema das entsprechende Fundament zu geben, mache man sich klar, dass die Weltgeschichte unter anderem vom Zugriff auf Dokumente abhängt. Hier sehen Sie ein Bild, eines Transkript einer alten, ganz alten Bibel. Und Sie werden mit Sicherheit nicht widersprechen, wenn ich sage, dass so ein Buch wie die Bibel oder andere religiöse Bücher die Welt massiv beeinflusst haben. Und wenn man im Laufe der Zeit, sei es in unterschiedlichen Sprachen, oder in unterschiedlichen Anforderungen diese Texte nicht hätte zugreifen können, interpretieren können, auch wieder neu bewerten können, wie wurde sie damals geschrieben, wie hat man sich damals ausgedrückt, was bedeutet das heute, dann wäre mit Sicherheit die Welt in einer anderen Situation. Das nur zu dem Thema, worüber reden wir hier. Es ist nicht so ganz unbedeutend, was Dokumentenformate bewirken. Ich wollte, obwohl das jetzt teilweise nochmal erwähnt wird, auch die Technologie nochmal erwähnt wird, aber ich möchte Ihnen zumindest am Anfang so einen Snapshot auf die Situation geben, die wir momentan haben oder die wir hatten und die sich dann im Laufe der Zeit ergeben hat. Es gab so, ich nenne es immer etwas despektierlich, sage ich, die Dunkelzeit der digitalen Dokumente. Das waren die proprietären Formate. Viele Anwender kennen den Begriff Dokumentenformat gar nicht, aber die kennen .doc, .xls, .ppt und so weiter und so fort. Und das war die Zeit der proprietären, der binären Dateiformate, nicht offen, nicht dauerhaft. Wer schon mal versucht hat, von den allerersten Versionen von Microsoft Word ein .doc zu öffnen, wird mit den heutigen Versionen das nicht mehr schaffen. Es gibt andere Werkzeuge, mit denen man das kann, zum Beispiel LibreOffice. Was auch wichtig ist, also nicht interoperabel, ist klar, da hat man sich damals noch weniger Gedanken darüber gemacht, weil es nicht wirklich eine Interoperabilitätsanforderung gab. Aber was damals schon so war, war, dass die Definition dieses Binärformats zum Beispiel für Drittanbieter, also wenn jemand ein Doc einlesen muss, gut, häufiger hat man XLS eingelesen, nicht kostenfrei verfügbar war. Man musste Microsoft-Partner sein, man musste diesen MSC irgendwas Flag haben und dafür zahlen und so weiter. Aber Sie sehen schon, wer ohne Fehl und Tadel ist, der werfe den ersten Stein. Auch in den Vorläuferformaten von ODF, vom Open Document Format, gab es natürlich proprietäre Formate. Es gab dann Zwischenformate, das gilt für beide Seiten, also sowohl für die Microsoft-Seite als auch für die freie Office-Suite-Seite. Es gab dann so Zwischenformate, die schon so einen halben Schritt Richtung XML gegangen sind, bevor man dann zum heutigen Stand irgendwann gekommen ist, dem sich im Wesentlichen zwei offene, als solche definierte Dokumentenformate gegenüberstehen. Und so erklären sich diese Abkürzungen, die ich auch im Titel benutzt habe. Also das Open Document Format als Referenzimplementierung dieses Formates ziehe ich hier LibreOffice heran. Es gibt Apache OpenOffice, es gibt viele andere freie textverarbeitende Programme, die auch auf ODF zurückgreifen. Und daneben eben, und wie es dazu kam, möchte ich gleich ein bisschen erzählen, das Office Open XML, ich muss immer aufpassen, dass ich es nicht verwechsel, Open Office XML, also Office Open XML oder abgekürzt OOXML, hört sich objektorientiert an, hat auch was mit Objekten zu tun, aber ist auch XML-basiert, wurde von Microsoft, also der Office-Sparte, initiiert und ist inzwischen in einer Referenzimplementierung auch in Microsoft Office verfügbar. Das ist also die Welt, die wir haben. Sie ist dominiert eigentlich von diesen beiden bearbeitbaren Office-Dokumentenformaten. Beide sind XML-basiert. Technologie sehen wir gleich noch. Beide sind ZIP-komprimiert und beide sind als ISO-Formatstandard definiert. So, wie ist es jetzt? Ich möchte ein bisschen auf die Entwicklungsgeschichte und von daher vielleicht auch auf so manche Meinung dann dazu eben auch wieder zurückkommen. Wie kam es jetzt zu diesen freien Dokumentenformaten, ein bisschen Entwicklungsgeschichte dahin? Irgendwann, ich sagte, habe eben schon mal erwähnt, als wir auch die Aktivitäten mit Sun oder der Sun-Truppe in Hamburg starteten, gab es dann Überlegungen einer ganzen Reihe von größeren Unternehmen, das waren auch mehr, das sind nicht alle, zu sagen, okay, wir brauchen wirklich, wenn wir den Weg weitergehen wollen, der Open-Source-Verfügbarkeit, Sun hat ja dann StarOffice als openoffice.org frei verfügbar gemacht. Wenn wir weitergehen wollen, dann brauchen wir an der Stelle eben auch ein offenes Dokumentenformat. Und man hat, ich habe das auch deswegen hingeschrieben, weil Sie das bitte gleich mal in der Folie vergleichen mit dem, was dann beim OXML kommt. Also dieses Konsortium wurde gegründet 2002 und es hat sich in der Charta gesagt, Creation of an Open XML-Based File Format for Office Applications. Das war deren Ziel, mit dem Namen Open Document Format, das zu erreichen, das zu definieren, runterzuschreiben, um es dann den entsprechenden Standardisierungskonsortien, nämlich hier in dem Fall der OASIS, und anschließend eben dem ISO-Konsortium vorzulegen. Das hat man in der Version 1.0 dann im Jahre 2005 auch geschafft. Also es ist durch alle Oasis-Gremien gegangen, ist anschließend dann, nachdem es von Oasis als solches definiert wurde und abgesegnet wurde, auch dem ISO-Konsortium vorgelegt worden, ist dann einen relativ langen Weg gegangen, bis es dann auch die ISO-Zertifizierung im 26300-Raum bekommen hat. Ein bisschen was zum Hintergrund dieses Standards. Was wollte man erreichen? Man wollte eigentlich für eine solche Norm, das sind auch die Anforderungen eigentlich an Normen, erreichen, dass alles das, was nötig ist, um solche Dokumente zu verstehen und weiter zu verarbeiten, wollte man in dieser Definition veröffentlichen, öffentlich zugänglich machen. Das heißt also, es darf nicht sein, dass man dafür was bezahlen muss. Es muss frei verfügbar sein. Also es gibt bei den entsprechenden Normungseinheiten gibt es entsprechende Bibliotheken, wo man sich solche Definitionen dann herunterladen kann. Das heißt nicht, dass es nicht eine sehr technische Sprache ist, aber trotzdem mit dem entsprechenden Know-how kann man das dann in irgendeiner Form implementieren. Es sollte in dem Verstehen dieses ISO-Standards sollte es keine Notwendigkeit proprietärer Technologien geben. Also sprich, ich muss jetzt nicht extra ein Office-System haben, um das zum Beispiel zu verstehen, was da gibt. Das hat einen bestimmten Hintergrund, warum ich das so sage. Es gibt keine undokumentierten Features und Insider-Infos. Also es ist wirklich komplett offen. Wenn es nicht komplett ist, geht es über diesen Standard hinaus. Und dann sollte es auch nicht als solcher bezeichnet werden. Ja, und es muss prinzipiell eine einfache und im weitesten Sinne überschaubare Aufwand in machbarer Implementation möglich sein. Das heißt also, sowas wie ja einen, ich ziehe jetzt mal einen Vergleich heran, ja, also wenn ich etwas entschlüsseln will und man sagt, naja, du kannst es ja entschlüsseln, aber du brauchst halt rechnerisch gesehen so und so viele Jahre, dann ist das nicht überschaubar, in einem überschaubaren Rahmen machbar. Das hat praktische Auswirkungen, dass man sagt, also solche Normen sollten in Seitenanzahl irgendwo begrenzt sein. Und warum ist das sicherzustellen oder warum ist das für einen Standard wichtig? Naja, wenn wir uns diese Bibel anschauen, dann haben wir eigentlich die wesentlichen Merkmale schon benannt, aber wir brechen sie mal herunter, auch hier auf das Dokumentenformat. Das Allerwichtigste ist die Zugänglichkeit zu dem Content. Also sprich, es darf eben nicht so sein, dass aus technologischen Gründen oder aus Toolgründen, aus Werkzeuggründen dieser Content, dieser Text, der da drin steht, nicht mehr lesbar ist. Warum? Haben wir eben einmal in der Bibel gesehen, weil man auch später diese Texte der öffentlichen Bewertung zugänglich machen will. Ich bringe Ihnen jetzt mal zwei aktuelle Beispiele, wo das jetzt mal weg von der Bibel ganz praktischen Nutzen erreichen kann. Sie alle werden irgendwann mal in der Lage oder in der Situation sein, dass Sie zu einem Amt gehen, nämlich zum Beispiel zu einem Standesamt und irgendwelche Eintragungen entweder wissen wollen oder machen wollen. Also das Standesamt mit seinen Heiratshistorien, mit seinen Geburtshistorien und so weiter, ist zum Beispiel ein Amt, in dem man langlaufende Informationen haben muss. Und wenn das abgespeichert wird in einer digitalen Form, wie man sie in 30 oder 50 Jahren nicht mehr lesen kann, dann werden wir die Informationen nicht mehr haben, aus welchen Stammbäumen wir hervorgegangen sind. Oder wer geboren wurde, wer geheiratet hat und so weiter. Noch viel interessanter wird es bei dem Thema Katasteramt. Das sind beides typisch sehr, sehr lang, ja, über Jahrzehnte laufende Anforderungen, amtliche Anforderungen, um an solchen Content ranzukommen. Ja, die anderen Sachen, Langzeitarchivierung und damit natürlich durch die offene Verfügbarkeit und die hoffentlich in überschaubaren Maßen nachbildbar, durch Anbietung von unterschiedlichen Produkten dem Kunden eine Wahlfreiheit zu ermöglichen, um mit diesem Dokumentenformat zu arbeiten. Was wurde dann durch die Oasis und dann damit auch in dem ISO-Standard an, im Open Document Format definiert. Sie sehen hier hinten übrigens die Dokumente, in denen die einzelnen Formate für die einzelnen Module quasi definiert worden. Also man hat ein Textdokument, man hat passend dazu eine Textvorlage, ein Spreadsheet, also ein Tabellendokument. Und wenn Sie mal etwas tiefer schauen, dann ist das etwas fein fiselierter. Das heißt, man findet zum Beispiel auch ein Open Document Format für ein Diagramm, für ein Chart oder für eine Zeichnung oder für eine Formel. Ja, wenn Sie LibreOffice kennen, wissen Sie, dass es zum Beispiel auch ein Formelsetzprogramm gibt. Formelsetzprogramm, das ist kein Formelausrechnungsprogramm, sondern ein Formelsetzprogramm, mit dem man dann ein solches Dokumentenformat zum Beispiel oder ein solches Formelformat erzeugen kann. Interessant für alle, die sich ein bisschen auskennen, es enthält kein Format für Datenbanken und es enthält auch kein Format für makrobehaftete Formate. Wer sich in der Microsoft-Welt ein bisschen auskennt, der kennt so ein Format mit einem M hinten und das ist immer das Zeichen dafür, dass da Makros enthalten sind. Warum hat man XML als Technologie gewählt? Naja, also es ist halt inzwischen Common Sense, dass es eine sehr breite, sehr einfach zu verstehende Technologie ist, etwas zu definieren, eine Objekthierarchie zum Beispiel zu definieren. Es gibt sehr, sehr viele integrierte APIs inzwischen in den unterschiedlichen Welten und man hat Technologie entwickelt, Protokolle entwickelt, mit denen man quasi solche XML erstmal selber definieren kann, Strukturen definieren kann oder sie in ihrer Konsistenz verifizieren kann. So, dann hatte ich schon angedeutet, und das ist jetzt neben dem Thema, wer sich nicht so stark für XML interessiert, aber das ist doch ein sehr interessanter technologischer Hintergrund, jetzt konkret zur Umsetzung des Open Documents Formats. Gilt später dann auch für das OXML-Format. Das sind sogenannte gezippte Formate, hatte ich ja angedeutet. Was heißt das? Man kann ein solches Dokument mit der Endung ODT oder ODS und so weiter, kann man mit einem ganz einfachen, normalen Entzipper, wie man ihn in der Linux-Welt oder in der Windows-Welt kennt, entzippen. Und was sich dann darstellt, ist, es entfaltet sich quasi, ich glaube, ich habe auch in der nächsten Folie ein Bild dazu, es entfaltet sich dann quasi aus diesem ODT-Dokument eine ganze Hierarchie, eine eine Liste von XML-Dateien beziehungsweise auch Unterordnern, in denen dann wieder andere XML-Dateien drinstehen, in die man dann mit einem Klartext-Editor, ASCII-Editor hineinschauen kann. Und by the way, gezippt heißt, auch in irgendeiner Form komprimiert. Wenn man sich das Ursprungsdokument anguckt und die ungepackten Größen, dann sieht man, dass man da sogar noch einen Speicherplatzgewinn dabei hat. Das ist ganz interessant, weil wir haben ja eben davon gesprochen, frei zugänglich und im Text lesbar. Der Content sollte immer lesbar sein. Er ist mit allen üblichen Texteditoren zum Beispiel in diesen XML-Dateien lesbar. Also da sehen Sie eine Content-XML. Naja, was wird da wohl drin sein? Da wird exakt der Text drin sein, den Sie geschrieben haben in Ihrem Dokument, in Ihrem Brief, in Ihrem Formular oder was weiß ich. Allerdings völlig unformatiert. Also sprich, es ist nur die Content-Information drin und alle notwendigen Informationen, die ein System, in dem Fall halt ein ODF, interpretierendes System, braucht, an Layout-Informationen, steht dann in anderen XML-Dateien. Und so hat man plötzlich die Möglichkeit, ein ODT zu schreiben, was nicht nur durch ein LibreOffice verarbeitet wird, sondern was zum Beispiel auch durch ein anderes Content-Management-System verarbeitet wird, was zum Beispiel Webseiten bedient. Weil es kann sich aus dem Content-XML die entsprechenden Texte herausziehen und es in eigener, layoutbasierter Form darstellen. Und das ist der Wunsch eines jeden Marketers. Er schreibt einmal einen Text, er macht einmal eine Datei und man bedient völlig unterschiedliche Plattformen damit. Gibt auch noch viele Schwierigkeiten dabei, aber die Grundlage der Technologie liegt in diesen Dokumentenformaten. Da ein bisschen mal aufgeführt, was ist da an genaueren. Ich glaube, die rechte Seite ist, glaube ich, sogar ein OXML, also auch ein DocX können Sie entzippen. Und das sieht ähnlich aus, aber nicht gleich aus. Ja? Und das wird der Punkt sein, der uns unheimlich oft beschäftigt. Weiter. So, also, wir hatten sowas mit proprietären Dokumentenformaten .doc, .xls. In der Zeit, in dieser dunklen Zeit, wie ich sie eben bezeichnet habe, hat sich eigentlich der normale Anwender überhaupt keine Gedanken über ein Dokumentenformat gemacht. Der hat eine Mail bekommen, ja, war froh, dass er ein Mailprogramm bedienen konnte und da war eine Datei angehangen, da hat er einen Doppelklick drauf gemacht oder er hat in irgendeiner Form das Dokument aktiviert und ob das ein Doc, ein XLSX oder ein SDT oder sonst irgendwas war, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Hauptsache, das Programm ist aufgegangen, mit dem er diesen Text lesen konnte. Heute sind wir in der anderen Welt, dass wir diese Dokumente in einem offenen Standard, bisher haben wir kennengelernt Open Document Format, vorliegen haben. Und Ihnen allen ist es schon passiert, es kommt eine Mail und zwar mit einem Anhang in einem Dokumentenformat, da machen Sie einen Doppelklick drauf und er sagt, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also wir sind plötzlich durch diese Veränderung der Standards, zwar zu einem positiven, aber durch diese Veränderung sind wir plötzlich an einem Punkt angekommen, wo sich eigentlich die Anwender Gedanken um das Dokumentenformat machen müssen. Vorher hat die das nicht interessiert. Und das hat natürlich auch Microsoft gemerkt. Ja, Microsoft hat die Cash Cow Microsoft Office und hat gemerkt, dass durch die freien Office-Programme ein technologischer Vorteil hervorkommt oder hochkommt, an dem sie nicht mehr ganz vorbeikommen. Dann gab es natürlich auch staatliche Organisationen, die argumentiert haben, das ist aber ein Vorteil, den wir natürlich auch haben wollen. Kannst du, liebe Microsoft Office, kannst du das denn auch zur Verfügung stellen? Und die Revolution schluckt ihre Kinder, warum sage ich gleich? Es kamen eben die Bemühungen von einem ähnlich gearteten Konsortium, was ist hier unten, wie gesagt, das sind die jeweils nicht alle, die ein OpenXML-File-Format definiert haben mit dem Ziel, und jetzt lese man genau, produce a formal standard for Office Productivity Applications, which is fully compatible with the Office OpenXML-Format. OpenXML is the new default file format for Microsoft Office 2010. Das stand da also schon in den Zielen drin. Was daraus geworden ist, das werden wir gleich sehen. Interessanterweise, wenn Sie genau hingeschaut haben, dann gibt es da so eine Firma wie Novell, die war in beiden Konsortien drin. Also sowohl im Open Document Format Konsortium als auch in diesem ursprünglichen ECMA Technical Committee, bla bla bla. Was ist dann passiert? Warum frisst die Revolution ihre Kinder? Das Bemühen von Microsoft, einen eigenen XML-basierten und alle diese tollen Eigenschaften habenden Dokumentenformat zu definieren, führte dazu. Sie kennen das alle, ich weiß nicht, ob kann man das erkennen, rechts, das soll der Kreuzschraubenzieher sein. Sie kennen das alle aus Ihrem Werkzeugkasten. Sie stehen vor einer Schraube, wollen die anziehen und was haben Sie? Sie haben natürlich genau den anderen Schraubenzieher und nicht den, den Sie an der Stelle brauchen. Ja, ich habe mal unter Wikipedia geschaut. Es gibt tatsächlich also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Normen zu diesen einzelnen Schraubenziehern. Es ist für mich nur ein Bild. Man sollte sich zumindest fragen, ob es Sinn macht, wenn man Normen will, ob man diese Situation in vielen anderen Bereichen herstellen sollte. Ja, das Prinzip des Schlitz- und Kreuzschraubenziehers und der damit verbundenen Probleme kennen Sie. So, dann kam es wirklich dazu, in einem in der Presse sehr viel diskutierten Verfahren, nämlich in einem sogenannten Fast-Track-Verfahren, will ich gar nicht auf die Einzelheiten eingehen. Das ist hochproblematisch, Vorwürfe beider Seiten untereinander, keine Diskussion hier an einer Stelle. Aber es kam erst zu diesem ECMA-Standard und dann zu diesem ISO-Standard. Auch hier der Hinweis, der ISO-Standard, der dann also die ISO-Zertifizierung bekommen hat, parallel zu diesem Open-Document-Format, war nicht der ECMA-Standard. Ja, es gab also Unterschiede, das ist ungleich. Warum hat man das gemacht? Das steht in der Zeile tiefer. Weil ISO dann irgendwann gesagt hat, naja, Was hast du denn? Wo ist denn die Implementierung? Was hast du denn da? Und so ist man hingegangen und hat im ISO eine Unterscheidung zwischen der Form des Standards, des Transitional und des Strict Standards gemacht. Was ist ganz auf oberster Ebene ein wesentlicher Unterschied? Transitional hat man deswegen eingeführt, um Interoperabilität zu gewährleisten. Nämlich Interoperabilität zwischen alt Microsoft Office-Dokumenten und neuen. Das Problem war allerdings, dass man nicht alle, und ich erkläre Ihnen auch gleich technisch den Hintergrund, dass man nicht alles in dem neuen Standard abbilden konnte, mit dem, was man schon im, also wenn man offen und mit freiem Standard bleiben wollte, wenn man alles weiter nutzen wollte, was man da irgendwann mal in irgendwelchen Dokumenten an Objekten, an Formaten, an Funktionen genutzt hätte. Deswegen hat man ein Transitional eingeführt. Dieses Transitional hat nämlich die Eigenschaft, dass es nicht komplett frei ist. Es gibt nämlich in diesem Transitional durchaus in der Definition, auch in dieser XML-Struktur Bereiche, da stehen Blobs drin, Binary Large Objects. Also nicht offen. Ja, und die werden dann über das entsprechend verarbeitete Programm, müssen die dann eben in der alten Microsoft Office-Form weiterverarbeitet werden. Also es gibt offensichtlich Content, Funktionen, die nicht offen sind in diesem Transitional. Die Strict-Variante hat dann komplett, so wie es auch ein ISO-Standard sein soll, mit offengelegtem Objektmodell, mit offengelegten Funktionen und so weiter gearbeitet. Das habe ich Ihnen gerade erzählt. Transitional war für Übergangszwecke definiert und interessanterweise, wie ist die Geschichte weitergegangen, jedes dieser Versionen von Microsoft Office hat dann seine eigene Transitional-Version plötzlich definiert. Also ein X.x aus Transitional-Mode-Sicht von 2007 ist nicht weit davon entfernt, ein X.x der Version 2016 zu sein. Also man hat Transitional gemacht und hat es verändert. Und nur die erste Version, die in 2007 definiert war, ist auch wirklich dokumentiert worden. Sie merken, dass ich so ab und zu jetzt referenziere auf Charakteristika eines offenen Standards. Ja, in den Folien vorher. Aber erst ab 2010 gab es dann eine Strict-Implementierung und diese war noch nicht nur vollständig, sondern erst ab Microsoft 2013 konnte man dann ein Dokument erzeugen mit Microsoft Office, das ihrem eigenen ISO-Standard, indem man es in ihrem eigenen ISO-Standard speichern und wieder laden konnte. Und hatte zudem noch die Eigenschaft, dass man in 2010 und 2013, klar, wenn man jetzt den technischen Hintergrund kennt, vorher definieren musste, ich will das Dokument als strict anlegen oder transitional. Wenn ich als strict anlegen will, musste ich ein Blanko-Dokument quasi am Anfang erstmal speichern und sagen, du bist strict. Und dann hat automatisch Microsoft Office quasi die entsprechenden Funktionen nicht mehr zugelassen, die transitional sind. Das war der letzte Punkt. Insbesondere sind da zum Beispiel, wenn man mal fragt, was sind denn das für Probleme, die zwischen Transitional und Strict dastehen, das ist so eine ganz, ganz tolle Geschichte, will ich auch jetzt nur ganz kurz anreißen, aber Excel rechnet falsch. Wussten Sie das? Es müsste ein Aufschrei, Und zwar hat Excel ein Schaltjahrproblem in der ursprünglichen Version. Und zwar rechnet Excel, wenn es um Schaltjahre geht, also Anzahl Tage, wer sich mit datumsvergleichenden Formeln und so weiter auskennt, hat bei dem Jahr 1900 ein Problem. Ich vergesse immer genau, fehlt jetzt ein Tag, einer zu viel, weiß ich nicht, egal, jedenfalls ist es falsch. Und das musste man natürlich mit diesem Strict, weil man will ja dem normalen Kalender entsprechen, musste man gerecht werden. Und jetzt ist Ihrer Fantasie freier Lauf gelassen, was das heißt. Ja, heißt das jetzt, dass Strict-Dokumente eine andere Anzahl von Tagen berechnet wie Transitional? Damit musste man irgendwie umgehen. Und ab dem Jahr 2016, also ab der Version 2016, sagt jetzt also Microsoft, wenn man abspeichert unter Transitional oder unter Strict, also je nachdem in dem anderen Format, Achtung, bei dir geht was verloren, sprich, es können Inkonsistenzen entstehen, willst du das nicht? Sagt man meistens nein, also bleibt man dann in dem anderen Format. Es gibt noch ein weiteres, wenn Sie sich erinnern, war in dieser Zielsetzung ursprünglich drin, stand drin, dass es dann für das Office-Paket das Default-Dokumentenformat sein sollte. Es ist bis heute nicht so, dass Microsoft Office, wenn man anfängt zu schreiben ein Dokument, und das tun nun mal die meisten, ohne sich am Anfang Gedanken darüber zu machen, in was schreibe ich das denn jetzt gerade, eben nicht das strict, also das wirklich frei offengelegte Dokumentenformat erzeugt, sondern eben das transitional Format erzeugt. Ist okay, aber es sei die Frage erlaubt, wann wollt ihr denn dieses Ziel erreichen, wann der normale Anwender wirklich ein freies Office-Format schreibt. Ja, ich habe es schon mal erwähnt, wer ohne Fehl und Tadel ist, werfe den ersten Stein. Auch die freie Definition des Open Document Formats bzw. ihre Implementierung dessen haben sich dann so die eine oder andere Variante geleistet. Und ich habe damals, ich will das jetzt nicht alles durchgehen, aber es gab zum Beispiel diesen ISO-Standard 1.0, wenn man sich darüber aufregt, dass erst jetzt strikt implementiert wurde von Microsoft, dann muss man zumindest mal feststellen, dass der eigentliche ISO-Standard, also der erste ISO-Standard, vom Open Document Format auch nie implementiert wurde, und zwar von keinem. Den gibt es nicht. Wohl aber, es gibt dann die Implementierung der Version 1.1 und dann auch der Version 1.2, die dann wieder als Fortführung von ISO zertifiziert wurde. Aber auch da schaue man in die Implementierungen, also die Version 1.2 wurde in OpenOffice, LibreOffice 3, damals noch StarOffice 9 als Standardversion dann eingeführt. Wenn Sie jetzt mal zum Beispiel heute in den LibreOffice reinschauen, in die Optionen reinschauen und was ist da als voreingestelltes Dokumentenformat bezeichnet, dann steht da nicht Open Document Version 1.2, sondern dann steht da Open Document Format 1.2 erweitert. Okay, ist auch nicht so ganz fair, weil was ist das erweitert? Das erweitert sind schon Teile des noch in Standardisierung befindlichen Dokumentenformats 1.3. Und weil man dann irgendwann feststellt hat, wir haben ja selber ein Inkompatibilitätsproblem, nämlich zwischen der Version 1.1 und der 1.2, das sind natürlich weiter, hat man dann auch noch ein 1.2 erweitert kompatibel eingeführt, das quasi es ermöglicht, 1.1 zu lesen und 1.2 zu schreiben. Ja. Also Steine werfen ist ganz schlecht, weil man kann überall die entsprechenden Sachen finden. Referenzimplementierungen habe ich Ihnen erzählt. Was für Probleme ergeben sich nun jetzt, dass wir einen Kreuzschraubenzieher und einen Schlitzschraubenzieher haben daraus? Ich habe es versucht, in einem Bild darzulegen, ist ein bisschen komplex geworden, aber was heißt es im Wesentlichen? Im Wesentlichen ist das technische Problem, wenn wir wirklich von den offengelegten Dokumentenformaten sprechen, ganz einfach, dass wir, ähnlich wie beim Kreuz und beim Schlitz, unterschiedliche Objektdefinitionen haben. Wenn Sie sich ein solches Dokument anschauen, bleiben wir mal beim Textdokument, dann ist die Objekthierarchie, aus dem ein solches Dokument zusammengebaut werden kann, unterschiedlich. Und wenn Sie genau hinschauen, dann finden Sie da zum Beispiel an oberster Stelle, also das Dokument an sich, das ist noch nicht unterschiedlich, aber schon da unten drunter kann man sich darüber streiten, ob ein Dokument jetzt aus Seiten besteht oder ob ein Text aus Absätzen zusammengesetzt wird. Und das Layouting auf Seiten, also das Rendern auf Seiten selber, das überlasse ich doch dem System, was das dann implementiert. Links, also ein Microsoft Office Format kennt Seiten. Das hat nicht nur Nachteile, das hat auch Vorteile, das sage ich Ihnen gleich. Und eben das Open Document Format kennt das Objektmodell Seite gar nicht. Es wird zur Laufzeit quasi Absätze auf Seiten gesetzt. Und da gibt es da unten drunter, gibt es im Objektmodell, gibt es noch viele andere Beispiele und es hängt eben nicht nur an den Objekten oder an dem Objektmodell, sondern eben auch an den zugehörigen Funktionen. Also einen Absatz kann ich fett machen, kursiv machen. Ein Absatz hat Abstände in einem Text. Ich kann ihm ein anderes Standardformat zuweisen. Also sprich, es kommt nicht nur auf die Objekthierarchie an, sondern es kommt eben auch auf die Funktionen, die sich auf dieses Objekt beziehen, an. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass wenn Sie jeweils in der anderen Welt, in der anderen Referenzimplementierung mit dem anderen Standard arbeiten, dann haben Sie immer Filter zwischen diesen Versionen, die es also technisch ermöglichen sollen, das, den anderen Standard auf Objekte des eigenen Modells abzubilden. Und dass das nicht hundertprozentig gelingen kann, ist, glaube ich, jedem klar. Sie können eine Kreuzschraube so ein bisschen mit einem Schlitzschraubenzieher versuchen, immer anzuziehen, aber so ganz fest kriegen Sie es nie, da brauchen Sie wirklich einen Kreuzschraubenzieher. Also das ernüchternde Fazit ist, ähnlich wie bei diesem Beispiel, eine hundertprozentige Kompatibilität beider Standards wird es nicht geben. Weil einer der höchsten Ansprüche wäre es ja zu sagen, naja, ich kann doch Transformationen definieren und dann hätte ich diese Kompatibilität. Aus diesen Gründen geht das eben nicht. Und es kommt eine weitere Dimension hinzu, die habe ich Ihnen eben schon gezeigt, nämlich die Dimension, dass jeder in seinem Standard quasi hingeht und Fortführungen, neue Versionen erzeugt. Und das macht es unheimlich komplex, diese quasi zusammenzuführen. Nur ein ganz kurzes Beispiel, ich habe Ihnen eben gesagt, das ist die Objekthierarchie mit optionalen Anteilen, die lassen wir mal weg. Bei einem Open Document Textformat, Seite, wie gesagt, gibt es als Objekt nicht, aber hier dran als Formatinstanzen, also Funktionen, die mir bestimmte Objekte in irgendeiner Form beeinflussen, finden Sie hier zum Beispiel nicht das sehr wohlbekannte, wer viel mit Microsoft Word arbeitet, das sehr wohlbekannte Konzept des Abschnitts. Also Abschnitts hängt irgendwo zwischen Absatz und Seite. Was macht man in Word mit dem Abschnitt? Da kann man sehr einfach zum Beispiel definieren, ist ein Abschnitt auf einer Hochkantseite oder einer Querkantseite, Funktionen, ja, Layout-Funktionen und so weiter und so fort. Und so muss man diese Funktion zum Beispiel in LibreOffice mehr schlecht als recht umsetzen. Also lade ich ein Microsoft Office-Dokument mit Abschnitten und entsprechenden Formatierungen an diesem Abschnitt, habe ich gewisse Probleme in LibreOffice. Das ist ein Beispiel dafür. Und noch eins weiter. Meistens bleibt es ja nicht dabei, dass mehrere Menschen oder zwei Parteien ein Dokument anschauen, sondern es geht hin und es geht wieder zurück. Und ich habe Ihnen eben erklärt, dass da diese Filter dazwischen stecken, die quasi mit Workarounds und mit nicht hundertprozentiger Kompatibilität arbeiten. Und wenn Sie das im sogenannten Roundtrip sich überlegen, also sprich, ein Bürger schickt einer Verwaltung ein ODT, ein Textdokument, die verändern das und schicken das dem Bürger wieder zurück. Gehen wir mal davon aus, dass die Verwaltung Microsoft Office benutzt und also den ODT-Filter von Microsoft Office verwendet, dann kommen die ersten Inkompatibilitäten rein, speichert es gegebenenfalls noch im eigenen Format, schickt es dann wieder zurück an den Bürger, der will das öffnen und gucken, was drin steht, hat jetzt gegebenenfalls im eigenen Format wieder einen Filter, der das interpretiert und so kommen quasi über jeden Roundtrip-Zügel Inkompatibilitäten rein. Das ist eine an sich sehr schlechte Situation und bedingen dann zum Beispiel die Probleme, die ich Ihnen ganz kurz anreißen will. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Was haben wir da für Probleme? Einfache Beispiele. Interpretation einer Tabelle. So sieht sie in MS Word aus, so sieht sie in Writer aus. Sie sehen, der Unterschied, ich glaube, ich habe sogar auch mit ein paar Pfeilen drin. Der Unterschied hier, das ist ein typisches Beispiel des Unterschieds des Umgangs mit Abständen. Beide Formate interpretieren Abstände unterschiedlich. Ist jetzt der linke Rand einer solchen Tabelle auch der Textanfang? Oder ist der Textanfang der linke Rand und da brauche ich dann dazu in Abstand noch in gewisser Weise dann meine Begrenzungslinie der Tabelle? Das ist ein Beispiel dafür. Ist im Wesentlichen erstmal nur ein Darstellungsproblem. Aber das scheint ja offensichtlich, wenn man so Leute hört aus München, ein Riesenproblem zu sein. Also das würde ich nicht wirklich als Problem sehen. Ein ärgerlicheres Thema ist Thema Abstände zueinander, Positionierung ist ein Objekt in einem Fließtext, hat Definitionen zu Abständen, hat eine Verankerung. defaultmäßig gibt es Unterschiede zwischen beiden Welten, wie ein solches Objekt verankert wird. Dumm, ja, weil es wird dann anders dargestellt. Oder Abstandsinterpretationen zueinander. Das findet man sehr häufig. Warum ist das wirklich ärgerlich? Weil jedes Unternehmen, jede Verwaltung in der Kopfzeile ein Logo hat, oben links. Und diese Probleme, wenn es nicht ordentlich gemacht ist, denn es gibt Workarounds, wie man das ordentlich machen kann, alle entsprechenden Dokumente dann durch einen Zeilenumbruch sich im Layout verändern. Geht ein bisschen schneller rüber. Das ist ein typisches Problem der in Excel. Dokumentreferenz, wenn ich außerhalb eines Excel-Sheets mir Daten herbeiziehen will, dann spielt plötzlich in der Referenz das Dokumentenformat eine Rolle. Weil da steht dann Name des Dokuments, Punkt Dokumentenformat, Tabellensheet 13, Punkt Zelle und so weiter und so fort. Ein sehr häufiges Problem, wenn Sie mehrere Dokumentenformate haben und Sie wollen sich in einer heterogenen Welt quasi aus mehreren Excel-Sheets quasi was oder Calc-Sheets was zusammenziehen. Es gibt es auch umgekehrt. Es gibt auch bessere Sachen in der Open-Document-Welt. Also zum Beispiel ist der ODF-Standard in der Definition von Metadaten zu den Dokumenten bei weitem flexibler in Containerform. Die ODF-Version ist jetzt in 1.2 beziehungsweise auch in der nächsten Version ODF 1.3 beziehungsweise in der Implementierung durch LibreOffice in der Lage, wenn ein Dokument im anderen Standard kommt, nicht per se eine digitale Signatur als gebrochen anzusehen. Wer sich ein bisschen mit digitalen Signaturen auskennt, der weiß, dass natürlich überprüft wird, das, was geliefert wird und der Hash dazu. Und offensichtlich ist das reine Lesen eines solchen Dokuments über die Filter schon Anlass einer Veränderung. Ja. Open Document Format ist wirklich betriebssystemübergreifend. Das ist jetzt mit Implementierungen von OXML nicht unbedingt der Fall. Und das Thema UNO lasse ich an der Stelle mal, weil das führt sehr, sehr weit. So, jetzt stellen sich natürlich mehrere Fragen. Wir haben Interoperabilität propagiert. Zunächst mal ist es wichtig, dass man hinnimmt, dass es solche zwei Dokumentenformate gibt. Aber es gibt eben einiges auch an Workarounds, an Regeln und so weiter. Wenn man sich an die hält, dann kann man zu einem Zustand kommen, der halbwegs akzeptabel ist. Also ein Beispiel dazu ist, man entscheide sich, solange man in einem Haus, also für sich selber oder in einem Haus bleibt, für ein Dokumentenformat. Ich habe Ihnen so ein paar Pros und Cons dahingeschrieben. Was ich Ihnen nicht mehr empfehlen würde, ist, obwohl es noch sehr, sehr viel gemacht wird, wirklich die proprietären Formate zu nutzen. Machen Sie das nicht mehr. Bauen Sie keinen weiteren Dokumentenstamm mehr mit binären, sei es in der einen Welt oder in der anderen Welt, mit binären Dokumentenformaten an. Warum, haben wir, glaube ich, zu Genüge gehört hier. Stellen Sie in den einzelnen, ich habe jetzt hier LibreOffice mal genommen, in den einzelnen Optionen entsprechende Sachen ein. Also ich habe hier jetzt mal, wenn Sie in LibreOffice Laden speichern allgemein gehen, dann sehen Sie, dann können Sie das ODF-Format, mit dem defaultmäßig gespeichert wird, umstellen. Ha, also ist doch nicht ganz so schlimm, wie ich es eben dargestellt habe in der Open-Document-Welt. Ja? Also man kann das einstellen an der Stelle. Nutzen Sie solche Optionseinstellungen. Machen Sie sich Überlegungen, konvertiere ich ein solches, ja, Sie denken an das Round-Trip, ja? Also ich benutze beide Standards oder beide Implementierungen beider Standards. Arbeite ich alleine und bleibe ich dann wirklich auch bei diesem Dokumentenformat, dann konvertiere ich es natürlich. Ich schaue mir das Dokument an, kontrolliere Layout und so weiter, wenn mir das gefällt. Es gibt Hilfsmittel zur Massenkonvertierung und es gibt einen weiteren Punkt, der auch sehr wichtig ist. Das gilt sowohl in-house als auch außer-house. Machen Sie sich bitte klar, wann brauchen Sie überhaupt noch ein bearbeitbares Dokumentenformat? Also sprich, wenn ich eine Mail schicke, ist es wirklich notwendig, dass ich dem ein Word-Dokument schicke? Oder ist es nicht viel zielführender, dem ein nicht bearbeitbares Dokumentenformat und da auch wieder auf den Standard zurückzugreifen, ob der offen ist, das sei mal dahingestellt, nämlich das PDF-Format, Portable Document Format zu nutzen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich klar zu machen darüber, wann schicke ich überhaupt ein bearbeitbares Dokumentenformat. Als allererstes, habe ich eben erwähnt, fällt einem ein, wunderbar, es ist doch wirklich ein hehrer Wunsch zu sagen, die sind doch beide offen definiert. Ich muss sie nur nebeneinander legen und muss jetzt eine Liste machen, mit der ich quasi diese Transformation oder dieses Mapping hinbekomme. Zum einen, das ist wirklich eine Sisyphusarbeit. Es hat noch keiner geschafft. Theoretisch ist es möglich, aber wie es so schön heißt, in machbarem, überschaubarem Aufwand, also deswegen ist an dem Sack da, steht da Budget drauf, in überschaubarem Aufwand ist es wirklich nicht leistbar. Das hat noch keiner geschafft. Und die Weiterentwicklung auf beiden Seiten zeigt, dass ich quasi nie aktuell oder nie vollständig bin mit einer solchen Liste. Dann gibt es, jetzt kommen hauptsächlich Beispiele, warum wohl, aus der freien Office-Suite-Seite. Es gibt Möglichkeiten im Bug-Tracker solche Interoperabilitätsprobleme, also Microsoft Office-Dokumente zur Verfügung zu stellen. Das ist wichtig, dass man Beispiele hat. Und dann werden in den Filtern der LibreOffice-Version, der LibreOffice-Implementierung, da zum Beispiel solche Fehler gefixt. Es gibt zum Beispiel ein Regression-Test-Tool, das bedarf noch weiterer Unterstützung, deswegen erwähne ich es hier, dass auf Pixel-Ebene Vergleiche, Layout-Vergleiche anstellt, also wie gut sind die Filter, an welchen Stellen bekomme ich Probleme. So hat man zum Beispiel Probleme bei Dots, also bei Aufzählungszeichen, entdeckt. Es gibt ein Projekt, das heißt Doc Liberation. Ich habe da mal die Internetadresse aufgeschrieben. Das ist von Open Source Communities ein gemeinsames Projekt, das diejenigen, die solche Filter schon entwickelt haben, sie untereinander weiterreichen und quasi dann damit arbeiten. Es gibt die USB Alliance, deren Co-Chair ich bin, die sich darum kümmert, ein Funding von solchen Filterentwicklungen zu organisieren. Also hauptsächlich staatliche Gruppen, die da Geld reinschmeißen und sagen, liebe LibreOffice Community, bitte behebt uns folgende Inkompatibilitäten. Und wer Lust hat, kann daran teilnehmen. Gibt es weitere strategische Zusammenarbeiten mit denen. Was auch noch wichtig ist, es gibt jetzt inzwischen Entscheidungen einzelner Staaten, siehe hier UK, gut, die gehen jetzt, aber zumindest haben sie es uns vorgemacht, zu sagen, nicht wir brauchen einen allgemein zugänglichen Office-Dokumentenstandard, sondern auf all den Informationen, die ich Ihnen eben gegeben habe, haben die gesagt, nein, es ist Open-Document-Format, also sich auf einen festzulegen. Oder Maßnahmen bei der Nutzung von Office-Dokumenten heranzuziehen, über die ich auch jetzt schon gerade viel geredet habe, also Inhouse-Dokumentenformat, interoperable Vorlagen, Vorlagensystem entwickeln oder sich die entsprechenden Consultants, wie zum Beispiel unser Haus, heranzuziehen. Und dann ist das kein Problem mehr. Denn, schauen Sie auf Heise, der IT-Leiter der Landeshauptstadt München hat gesagt, nicht wie in vielen anderen Veröffentlichungen drin steht, ach Gott, ja, ich kann überhaupt nichts mehr lesen und so weiter. Nicht LibreOffice oder nicht das Dokumentenformat ist das Problem in der Landeshauptstadt München. Das ist mir wichtig, hier festzustellen. Und damit komme ich noch ganz kurz zu den neuen Problemstellungen. Ja, wäre ja schön, wenn man es dann so einfrieren könnte, ist es natürlich nicht. Auf der Microsoft Office-Seite gibt es eine weitere Problemstellung, die sich mit den C-Fonts-Problematik beschäftigt. Plötzlich verlagert man das Kompatibilitätsproblem auf eine Lizenz- bzw. Patentebene. Alle Dokumente, die Sie defaultmäßig mit Microsoft Office anfangen, werden in Calibra, glaube ich, heißt er, geschrieben. Und dieser Font Calibra braucht eine Lizenz, die nur mit Microsoft Office mitgeliefert wird. Das heißt, theoretisch, stellen Sie Calibra irgendwo anderes dar, begehen Sie eine Lizenzbruch. Das ist eine neue Dimension der Kompatibilität. Oder die neue Verfügbarkeit, die neuen Dokumentenformate, die entstehen durch neue Devices, durch Cloud-Varianten, die da kommen werden. Eigenes Beispiel. Ja, es gibt inzwischen ein LibreOffice Online. Ich wollte es eigentlich zeigen, habe ich jetzt keine Zeit mehr. Wer es wissen will, kann mich mal anschreiben. Die Weltgeschichte hängt vom Zugriff von Dokumenten ab, ja, aber nicht von Softwarepatenten und Lizenzen.
Vielen Dank.
Das war's, was ich zu den Dokumentenformaten zeige.
Vielen Dank für den hervorragenden und interessanten Vortrag. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr für Fragen, weil er so viel zu berichten hatte.
Ich bin noch an der Seite oder draußen vor der Tür, dann kann man
mich gerne. Fragen dann individuell. vor der Tür.
Vielen Dank. Danke.